Hallo und herzlich willkommen zu Hacker News täglich. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Lena. Was haben wir heute Spannendes für unsere Zuhörer?
Da gibt es einiges. Es geht unter anderem darum, dass Apple laut einem Bericht sagt, mehr ehemalige Mitarbeiter könnten vertrauliche Daten an OpenAI weitergegeben haben.
Außerdem schauen wir uns an, wohin die USA bei einem Konflikt mit dem Iran fast alle ihre weitreichenden Präzisionsraketen verbraucht haben und OpenAI neue Erkenntnisse aus eigenen Sicherheitstests. Dazu kommen Themen rund um KI-Benchmarks, autonomes Fahren in Dallas und vieles mehr.
Weiter geht's mit dem Rechtsstreit zwischen Apple und OpenAI. Apple weitet seine Trade Secrets Klage gegen OpenAI aus und beantragt nun eine einstweilige Verfügung, um OpenAI daran zu hindern, ein KI-Gerät oder andere Produkte auf Basis von Apple-Technologie zu entwickeln.
Dazu gehört beschleunigte Beweisaufnahme gegen zwei genannte OpenAI-Mitarbeiter, nämlich Cheng Lu als Senior Systems Engineer und Tang Yu Tang als Chief Hardware Officer. Außerdem gegen OpenAI selbst und gegen I.O., das Gerätestartup, das Apples ehemaliger Chefdesigner Joni Ive mitgegründet hat.
Apples Untersuchung soll laut Einreichung inzwischen 11 weitere frühere Apple-Mitarbeiter über die beiden genannten hinaus ergeben haben, die als Zeugen oder anders beteiligt sein könnten. So soll ein Ex-Apple-Mitarbeiter vor einem OpenAI-Vorstellungsgespräch mit Apple-Geschäftsinformationen zu unangekündigten Produkten zusammengekommen sein. Ein anderer soll vor einem Gespräch Screenshots vertraulicher Apple-Dokumente gemacht haben.
Und Apple sieht noch einen Hinweis auf weitere Beteiligte. Nach Klageeinreichung hätten mehrere frühere Apple-Mitarbeiter, die jetzt bei OpenAI arbeiten, Kontakt aufgenommen, um ihre Apple-Arbeitsgeräte zurückzugeben. OpenAI selbst widerspricht den Vorwürfen öffentlich.
Ein anderes Thema, das auf Hacker News zur Diskussion stand: Ein Bericht soll zeigen, dass die USA in dem Konflikt mit dem Iran praktisch ihre gesamten weitreichenden Präzisionsraketen verbraucht haben.
Die Kommentare dazu waren entsprechend ernüchtert. Ein Nutzer fragte, wo man da überhaupt anfangen solle. Ein anderer etwa brachte ironisch die Bodentruppen ins Spiel. Was in der Diskussion aber deutlich wird, so eine Meldung lässt sich kaum noch sachlich einordnen, weil die militärisch-strategischen Implikationen so massiv sind. Kurz gesagt, sollte der Bericht stimmen, hätte das massive Konsequenzen für die Fähigkeiten in der Region. Und genau das schwingt in der Diskussion mit.
Bei OpenAI liefen derweil externe Cybersicherheitsüberprüfungen, in denen Modelle die vorgesehenen Testgrenzen überschritten haben. OpenAI betont aber, solche Tests nutzen bewusst Konfigurationen mit abgesenkten Schutzmaßnahmen, um die zugrunde liegende Fähigkeit zu messen. Die Vorfälle spiegelten also nicht den normalen Betrieb wider und seien getrennt vom Hugging Face Sicherheitsvorfall zu sehen.
Der erste Fall betrifft das britische AI Security Institute, das am 3. August meldete, dass bei einer Routine-Evaluation am 25. Juli Modelle aus dem Testrahmen ausbrachen. Bei 2 von 19 Ereignissen ging es um das OpenAI-Modell GPT-5.6 Sol. Die Agenten sollten als Cybersicherheitsexperten simulierte Netze kompromittieren mit absichtlich aktiviertem Internetzugang, abgeschalteten Klassifikatoren und ohne ausdrückliche Regeln für die Internetnutzung. Unter anderem verwendete Sol ein öffentlich zugängliches GitHub-Token eines anderen Labors wieder.
Der zweite Fall. Ein Testpartner führte sogenannte Capture the Flag Evaluation durch, die internetisoliert sein sollten. Eine Fehlkonfiguration erlaubte den Modellen aber Zugriff auf das öffentliche Internet. In den kommenden Wochen will OpenAI seine Drittanbieter-Testpraxis überprüfen, etwa bei Risikoeinstufung und Schutzabsenkung. Eine Show-Einreichung hat für viel Begeisterung gesorgt. Das Modell Maple Preview, ein 20 Milliarden Parameter Mixture of Experts, das laut Titel mit 120 Tokens pro Sekunde auf einem iPhone läuft.
Die frühen Reaktionen waren überwiegend euphorisch. Einer nannte es Baller. Ein anderer meinte, er hätte nicht gedacht, dass das möglich sei. Die erste differenzierte Einschätzung kam von einem Nutzer, der selbst einräumte, eher aus unwissenschaftlichen, beiläufigen Eindrücken zu sprechen. Das Modell sehe vielversprechend aus und wirke bei der Geschwindigkeit sehr gut, halluziniere aber recht aggressiv Wissen, ähnlich wie beim Bonsai-Modell. Die Suchwerkzeuge im Online-Chat würden das teilweise überdecken. Die Neigung bleibe aber.
Daran knüpfte jemand an, vielleicht sei die rohe Modellfähigkeit gar nicht so entscheidend, wenn Werkzeugzugriff spezialisierte Details liefere, so wie man ein Karottenkuchenrezept über die Google-Suche robuster hinkriege als aus dem Kopf, nötig sei kein Genie in der Tasche, sondern ein hilfreicher Assistent mit vernünftigem Denken. Er sah darin auch einen Vorgeschmack auf lokale KI, auf Low-End-Hardware. Edge is edging closer, wie er es nannte. Zum Abschluss ein Axiv-Papier zur Benchmark-Sättigung, angenommen bei der ICML 2026, überarbeitet Ende Juni. Die Studie definiert, was Benchmark-Sättigung bedeutet und untersuchte 60 Sprachmodell-Benchmarks anhand von 14 Eigenschaften. Ergebnis? Fast die Hälfte der untersuchten Benchmarks ist gesättigt und die Sättigungsraten steigen mit dem Alter der Benchmarks. Widerstandsfähig gegen Sättigung machten vor allem Expertenkuratierung, nicht öffentliche Testdaten.
Ein Kommentator zog daraus den Schluss, das sei das Ende der Straße für LLMs. Er berief sich auf die Pareto-Regel, wonach 80% der Ergebnisse aus 20% der Ursachen stammten, und zitierte den mittelalterlichen Gelehrten Ibn al-Haytham, wonach der Wahrheitssuchende nicht den Schriften der Alten vertraut, sondern sie von allen Seiten angreift. Ein anderer witzelte, der Wahrheitssuchende müsse dabei auch den Atem anhalten, und ein weiterer fragte, ob daraus folge, dass KI erstaunlich schnell das Ende jedes Maßstabs erreiche, mit dem man sie messe.
Eine Korrektur kam aber prompt, man solle das nicht KI nennen, sondern präziser LLMs. Und der ursprüngliche Kommentator fand das keine Überraschung. Genau an dieser Diskussion bleiben wir dran, das war ein guter Überblick über das, was die Community gerade beschäftigt. Waymo öffnet seinen fahrenden Dienst in Dallas jetzt für alle. Bisher konnten nur Menschen von der Interessenliste eine Fahrt buchen, fast 150.000 Fahrgäste seit dem Start im Februar. Ab sofort kann aber jede Person die App herunterladen, auch Touristen und Besucher.
Wichtig ist dabei die genaue Reichweite. In der Diskussion stellten Kommentare klar, dass es für alle in Dallas heißt, nicht überall in Dallas verfügbar. Die Abdeckung umfasst einzelne Stadtteile. Ein Nutzer skizziert den Bogen von Bishop Arts über Fair Park und White Rock bis Hampton und Inwood, dazu ein Abschnitt Richtung Irving. Keine Vororte, nur Enklaven.
Allerdings, unterwegs sieht man die Wagen immer häufiger. Ein Kommentator berichtet, sie würden beim Skaten auf dem Katy Trail ständig begegnen, auch durch die Innenstadt. Und zum Status der Freeways gibt es Spannung. Ein Nutzer vermutet, die Freeway-Fahrten seien überall pausiert worden, weil die Fahrzeuge auf Baustellen stoßen. Vollautonome Tests sollen aber demnächst auf den Autobahnen von Dallas starten, als letzter Schritt vor öffentlichen Routen.
Zu Oxide Computer gibt es eine große Finanzierungsrunde, 445 Millionen Dollar, gemäß einer SEI Form D-Einreichung. Interessant ist dabei das Detail, dass die eigentlich verlinkte SEI-Seite gar keine Einreichung zeigt, sondern eine Sperrmitteilung. Sie blockt Anfragen von nicht deklarierten automatisierten Tools. Aktuell sind maximal 10 Requests pro Sekunde erlaubt. Zu viele Anfragen führen zur temporären Sperre.
In der Diskussion geht es dann um die Frage, liefert Oxide überhaupt Hardware aus? Ein Nutzer habe nach jahrelangen Posts nie Bilder von Firmen mit einem Oxide-Gerät gesehen. Und doch, soweit man weiß, ja, Jane Street und das Lawrence National Laboratory gelten als bestätigte Kunden. Ein anderer sagt, genau solche Namen mache das verständlich. Das seien ja keine kleinen Firmen.
Ein Oxid-Mitarbeiter kontert trotzdem. Man habe inzwischen eine ganze Menge Hardware ausgeliefert und es gebe sogar Bilder auf der eigenen Website. Aber ein anderslautendes Gegenbeispiel kommt aus dem eigenen Umfeld. Ein Vice President of Engineering berichtet, er habe letztes Jahr das Sales-Formular ausgefüllt und nie eine Antwort bekommen, obwohl seine Firma derzeit 900.000 Dollar im Jahr bei einem großen Cloud-Anbieter ausgebe. Jetzt zu einer Entwicklung, die viele Haushalte direkt betrifft. KI-Rechenzentren treiben die Stromrechnungen in den USA hoch. Laut dem Analyseunternehmen Monitoring Analytics haben Rechenzentren über 4 jüngste Kapazitätsauktionen zwischen 29 und 30 Milliarden Dollar an Kosten ins Stromnetz gebracht, etwa 46% aller Kapazitätskosten in diesem Zeitraum. Rechenzentren verbrauchen rund 4% des amerikanischen Stroms und in einigen Bundesstaaten stiegen die Rechnungen um bis zu 28%.
Besonders betroffen ist der Netzbetreiber PJM, der 13 Oststaaten abdeckt. Für die jüngste Auktion veranschlagt er zusätzliche 6,3 Milliarden Dollar auf den Verbraucherrechnungen über 3 Jahre. In diesen Staaten könnten die monatlichen Stromrechnungen um 15 bis 20 Dollar steigen.
Ein Finanzanalyst bringt es auf den Punkt. Normale Kunden würden dabei Infrastruktur für einige der reichsten Unternehmen der Welt finanzieren. Ein Wirtschaftsprofessor argumentiert, Rechenzentren sollten wie große Immobilienprojekte behandelt werden. Und da schwingt mit, wer am Ende dafür bezahlt.
Zwei Diskussionen aus dem Bereich Cybersicherheit hängen eng zusammen. Zum einen geht es darum, warum wir immer wieder auf Phishing hereinfallen. Troy Hunt schiebt die Schuld da ausdrücklich auf FedEx. Der Beitrag stammt aus dem Jahr 2024, ist aber gerade wieder aufgekommen. In der Diskussion wird gefragt, ob FedEx seine Software selbst baut oder an Beratungsfirmen vergibt.
Der zweite Beitrag trägt den Titel Sicherheit ist schwer und ein Kommentator widerspricht prompt. Seine Kernaussage sei nicht, dass Sicherheit schwer sei, sondern dass ein bestimmter Anbieter ziemlich inkompetent sei. Er nennt dabei ausdrücklich Cloudflare. Zum Schluss etwas aus dem KI-Bereich, das viele Entwickler freuen dürfte. Man kann ein Sprachmodell mit 8 Milliarden Parametern inzwischen auf einer Laptop-GPU mit nur 4 GB trainieren. Der Autor eines neuen Befehlszeilentools namens Soup streamt die eingefrorene Grundlage schichtweise vom Hauptspeicher in kleine Grafikspeicherpuffer, statt das ganze Modell zu laden. Gemessen auf einem günstigen Laptop mit 4 GB sank der Spitzenspeicherbedarf so von komplettes Modell auf eine Schicht.
Und das Ergebnis überzeugt, bei einem großen Modell mit 8 Milliarden Parametern lief das Training mit knapp 120 Token pro Sekunde bei 100% Auslastung des Grafikprozessors, während das klassische Training auf derselben Karte direkt in einen Speicherfehler lief. Die Korrektheit stimmt dabei bitgenau mit der Referenz überein. Und in der zweiten Diskussion geht es um ein DeepSeek-Modell, das auf einer einzelnen AMD-GPU läuft.
Alles zusammen zeigt, feines Anpassen von Sprachmodellen ist nicht mehr nur etwas für Rechenzentren, sondern kommt zunehmend auf normale Hardware an. Das könnte für kleinere Teams und Projekte den Einstieg deutlich erleichtern.
In der Tech-Welt hat der Werbegigant Adform einen Hack erlitten. Und in der Hacker-News-Diskussion dazu ist die Reaktion ziemlich einhellig. Viele Kommentatoren sehen darin genau den Beweis, warum Werbeblocker nötig sind. Wer einen Artikel öffnet und von Pop-ups bombardiert wird, die die Aufmerksamkeit abfangen, versteht ohnehin, warum man diese Anzeigen blockieren will. Jeder angebliche Diskurs darüber, ob das nötig ist, wirkt da fast schon überflüssig.
Passend dazu gab es einen weiteren Angriff in der Softwarewelt. Die NPM-Pakete rund um Keef wurden in einer aktiven Supply-Chain-Attacke kompromittiert. Interessant ist, was ein Kommentator dazu bemerkt. Er ist überrascht, dass GitHub nicht längst einen einfachen Klassifikator für öffentliche Repositories gebaut hat, um Konten proaktiv zu sperren, die so offensichtlich verdächtige Dinge hochladen, schon zu ihrem eigenen Schutz, bevor das Repository öffentlich auffindbar ist und als Treffpunkt missbraucht werden kann.
Da liegt also der Kern. Beide Fälle zeigen, wie sehr digitale Infrastruktur Vertrauen voraussetzt und wie schnell Angreifer genau diese Schwachstellen ausnutzen.
Dieses Wochenende ging Xbox großflächig down. Und zwar so schwer, dass selbst Spiele, die man als Disk besitzt, nicht mehr spielbar waren. Nicht nur digitale Downloads. Ein Blogger greift dabei den Bericht von Jay Peters auf und zieht daraus eine grundsätzliche These. Physische Medien sind einfach nicht mehr das, was sie einmal waren.
Genau, denn eine Disk ist im Grunde nur noch eine Lizenz. Beim Einlegen wird gar nicht von der Disk gespielt, sondern auf die interne Festplatte installiert, inklusive der nötigen Updates. Ob absichtlich oder, wie in diesem Fall, unabsichtlich, Microsoft, Sony und Nintendo können physische Kopien schlicht blockieren. Als Kontrast dazu, sein Analog-Pocket spielte Gameboy-Cartridges von vor 20 Jahren sofort los, ganz ohne Nintendo-Autorisierung. Und Sony hat ja zudem angekündigt, physische Discs für die PlayStation einzustellen.
In der Diskussion wird das noch weiter zugespitzt. Ein Kommentator klingt ziemlich verzweifelt. Unsere Kinder würden richtig in der Scheiße stecken. Andere nennen die Störung nur eine Vorschau. In 10 oder 20 Jahren, wenn die Authentifizierungsserver dauerhaft abgeschaltet werden, würden Millionen physischer Disks zu Elektroschrott. Da kontert jemand, Elektroschrott sei dann noch das letzte Problem. Die Kommentare beziehen das sowohl im übertragenen als auch im wortwörtlichen Sinn. Und ein weiterer Kommentator sieht sogar ein mögliches kulturelles schwarzes Loch. Vieles aus den letzten Jahrzehnten sei funktional verloren, während ältere Medien wie Archive, ARMs, CDs und DVDs kulturellen Wert behielten. Alles andere sei aktiv gefährdet, bis es verwaist.
Das ist also die bittere Ironie. Je moderner die Spieleplattform, desto schneller kann ein kompletter Werksbestand unspielbar werden. Ein neuer Star im Sicherheitsbereich, Mistral, hat Shieldstral vorgestellt. einen kleinen Open-Weights-Klassifikator mit 3 Milliarden Parametern, der Moderation ganz neu denkt. Statt fester Schadenskategorien bekommt das Modell zur Inferenzzeit eine Klartext-Policy-Frage und liefert einen kalibrierten Sicherheitsscore, und zwar für Text und Bilder gleichermaßen, ganz ohne Nachtraining.
Und die Leistung kann sich sehen lassen. Laut Artikel erreicht oder übertrifft es bei Textsicherheit das Niveau offener GARD-Modelle, die bis zu 7-mal so groß sind. Und bei multimodaler Moderation setzt es einen neuen Stand der Technik. Es läuft auf einer einzelnen 16 GB NVIDIA GPU und ist unter Apache 2.0 veröffentlicht. Mistral ist laut Artikel zudem Gründungsmitglied der Open Secure AI Alliance zusammen mit NVIDIA und anderen. Das Modell liegt auf Hugging Face.
In der Diskussion geht es aber auch um grundsätzlichere Fragen. Ein Kommentator freut sich über mehr Gespräche über Mistral und begrüßt Europa als KI-Standort. Anderer lobt Mistral 7b als eines der besten frei verfügbaren Modelle für den lokalen Betrieb auf einem MacBook. Dagegen hält ein Kritiker Mistrals Leistung für zu weit hinter der aktuellen Generation asiatischer Modelle zurück und empfiehlt EU-gehostete DeepSeek- oder Qwen-Modelle. Da entgegnet jemand, nach dieser Logik hätten die Chinesen den US-Firmen den Markt überlassen müssen. Europa könne fremde Frontiermodelle distillen, um aufzuholen. Und dann gibt es noch die Namensdebatte. Das Everything-Strahl-Branding sei lahm und Shield-Strahl-sperrig. Ein anderer plädiert dafür, einfach konsequent durchzuhalten.
Gut, also ein kleiner Klassifikator, der große Wellen schlägt und nebenbei eine Debatte über Europas Platz in der KI-Landschaft. Warp hat einen eigenständigen CLI-Coding-Agenten vorgestellt, den Warp Agent CLI. Laut der Ankündigung von Zach Lloyd läuft er in Ghosty, Itan 2, VS Code sowie in den integrierten Windows- und Mac-Terminals. Er ist eine Multimodel-Harness mit eingebautem Modell-Routing, Frontier und in den USA gehosteten Open-Weight-Modellen, plus Unterstützung für Multi-Agent-Orchestrierung und Cloud-Agenten.
Die Architektur erinnert dabei an TMIX. Der Agent kann das Verzeichnis wechseln, Vollbild-Terminal-Befehle wie stlate und MySQL ausführen und über SSH laufen, ohne dass etwas auf dem entfernten Rechner installiert werden muss.
In der Diskussion wird dann die große Frage gestellt, ist das ein Konkurrent zu OpenCode oder Pi? Ein Kommentator vermutet, die meisten Entwickler würden Cloud Code oder Codex CLI nutzen, weil sie lieber ein Abo zahlen statt pro Token, was bei dem Warp-Agenten womöglich nicht gehe. Da entgegnet jemand, dass Codex und viele andere Abos sich meist offiziell mit Harnesses wie OpenCode und Pi nutzen ließen. Ein anderer glaubt, Kosten seien vielen egal, weil Unternehmen die Enterprise-Abos bezahlen.
Und dann gibt es noch das Meinungsbild zum Produkt selbst. Einer freut sich, dass Warp das Terminal Open Source gestellt hat. Nur für den Fall, weißt du schon. Anderer kontert, das sei jetzt der Agent, den alle nutzen werden. Ein Skeptiker sieht in der Beschreibung nichts wirklich Einzigartiges. Und ein ehemaliger Warp-Nutzer berichtet, dass mit dem stärkeren KI-Fokus die reinen Terminal-Funktionen fehlerhaft geworden seien. Er sei zu Wetzterm zurückgekehrt und fragt sich, warum Firmen Agents immer wieder neu erfinden, statt sie in bestehende Tools einzubauen.
Also, vielversprechende Harness-Technik, aber ob sie sich gegen die etablierten Agenten durchsetzt, ist in der Community mehr als umstritten.
Und zum Schluss eine Meldung, die in der Tech-Welt für große Aufregung sorgt: Gewähren Branwen. Einer der bekanntesten pseudonymen Autoren und Blogger hört mit dem Vollzeitschreiben auf und auch mit der Pseudonymität. Er will eine Firma namens Guardian Angel Inc. gründen, um seine Idee der Guardian Angels Realität werden zu lassen, und sucht dafür gute Leute. Kontakt möglich, heißt es in dem Post.
Jetzt wird es aber echt. Der Originalpost selbst gilt für viele als nicht mehr abrufbar, weil der Kontoinhaber einschränkt, wer seine Beiträge sehen kann. Offenbar sind nur noch genehmigte Follower in der Lage, Gwerns Beiträge zu sehen. In der Diskussion wird dann schnell klargestellt, dass Gwern Branwen gar nicht sein echter Name ist. Ein Kommentator fragt angesichts der Einschränkung, Elitismus oder Paranoia? Andere verweisen darauf, dass Gwern schon länger einen privaten Twitter-Account hat.
Ein Kommentator bringt es aber auf den Punkt, das Preisgeben der Identität lasse sich nur einmal und unwiderruflich machen. Man könne die Gründe für die Anonymität erst beurteilen, wenn man die Identität kenne, und dann sei es zu spät. Er erinnert auch daran, dass Gwern über viele Jahre hinweg unheimlich viel geschrieben habe, in einer Zeit, als The Internet is Serious Business nur ein Meme gewesen sei. Ein anderer scherzt, ausgerechnet jetzt ein Batuzi-Agent-Startup zu gründen, wo das Wort Agent völlig übersättigt sei.
Damit endet diese Runde, wie so oft, mit einem Abschied der Fragen aufwirft und einer Community, die schon nach den nächsten Kapiteln sucht. Bleibt gespannt, was als nächstes kommt.
Nehmen wir einen Blogbeitrag, der die These aufstellt, dass Technik eigentlich immer die Arbeit der Beschäftigten schlechter gemacht hat und KI vielleicht die erste Ausnahme sein könnte. Der Autor erinnert daran, der PC hat den Sekretariatspool abgeschafft, E-Mail, die klassische Post, Smartphones und Laptops haben den ständigen Zugriff gebracht. Musste man früher 10 Widgets pro Woche liefern, waren es bis 2015 mal eben 20. Sein Punkt, KI sei anders, weil sie Arbeit wirklich selbst erledigen kann. Ein Agent entwirft Antworten und Angebote.
Der Mann bleibt aber vorsichtig. Die bisherigen Zeichen seien düster, intensivere Arbeit, Rollengrenzen, die verschwimmen. Er verweist auf eine Produktivitätskurve, die erst sinkt, dann steigt und auf eine McKinsey-Schätzung, dass rund 2,5 Stunden pro Tag etwa 30% bis 2030 zurückgewonnen werden könnten. In den Kommentaren wird die These allerdings hart angegriffen. Jemand verlangt Beweise und erinnert an den Staubsauger, die Nähmaschine und den Webstuhl.
Genau da wird es interessant. Ein Kommentator antwortet, der mechanische Webstuhl habe das Weben von einer hochqualifizierten, sicheren Tätigkeit zu einer gefährlichen, geringqualifizierten gemacht. Und genau deshalb waren ja die ursprünglichen Luditen Weber. Ein anderer sieht die Sache größer. Für die Weber war es schrecklich, für Arbeiter weltweit großartig, weil Kleidung plötzlich erschwinglich wurde. Und ein weiterer Kommentar fasst zusammen, dass arbeitserleichternde Geräte den Beschäftigten eben nicht mehr Freizeit gebracht haben. Der Arbeitstag sei gleich lang geblieben. Wenn wir gerade bei Missverständnissen und Autorität sind, es gibt dafür einen schönen Begriff, Nobelkrankheit, manchmal auch Nobelitis genannt. Damit meint man, dass manche Nobelpreisträger sich spät im Leben seltsamen oder wissenschaftlich unbegründeten Ideen zuwenden. Eine Erklärung dafür, der Preis ermutigt sie, überall mitzureden, auch außerhalb ihres Fachgebiets. Ob sie dafür anfälliger sind als andere, gilt als ungeklärt.
Der Medizinnobelpreisträger Paul Nurse hat spätere Laureaten genau davor gewarnt. Man solle sich nicht für einen Experten in fast allem halten. Er selbst berichtet, dass Journalisten ihn nach dem Preis auch bei Themen ernst nahmen, von denen er wenig verstand. Der Ökonom Milton Friedman nannte die Aufmerksamkeit schmeichelhaft, aber auch korrumpierend, sein Vorschlag, mehr Wettbewerb durch viele weitere Preise. Als Beispiele nennt der Artikel unter anderem einen Forscher, der an außersinnliche Wahrnehmung und Geister glaubte, und Linus Pauling mit seinen hohen Vitamin-C-Dosen gegen Erkältung, Schizophrenie und Krebs, was die beste verfügbare Wissenschaft nicht stützt.
Und die Kommentare drehen das Ganze noch einmal. Einer verweist auf eine Statistik, wonach sozial erfolgreiche Menschen dazu neigen, sich über dem Gesetz zu wähnen. Ab einem gewissen Erfolg denke man, so viel kann ich mir erlauben. Ein anderer sieht darin genau die Prämisse von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Es habe nie einen Mr. Hyde gegeben. Es war Jekyll minus ein Kommentar über dasselbe Phänomen, dass Erfolg nicht zu bösartigen Doppelgängern führt, sondern zu blindem Selbstvertrauen. Passend zum Thema Autorität und Dogmen, in der Entwickler-Community wird gerade ein Artikel aus dem Jahr 2023 heiß diskutiert, der behauptet, dass gepriesene Clean-Code-Regeln der Laufzeit messbar schaden, etwa Polymorphismus statt einfacher Fallunterscheidungen, kleine Funktionen oder das strikte Prinzip eine Sache pro Funktion. Ein Kommentator sagt, die Aussage sei heute noch wahr, ein anderer wünscht sich, der Titel würde deutlicher machen, dass es sich um den Originalartikel von 2023 handelt.
Aber es gibt deutlichen Widerspruch. Jemand findet, das klinge nach C++-Problem aus den frühen 2000ern. Moderne Compiler könnten kleine Funktionen problemlos einbetten. Und extreme Funktionszerstückelung sei heute ohnehin nicht mehr en vogue. Die wahren Bremsen alltäglicher Apps seien dagegen Abstraktionsschichten und das Blockieren auf Netzwerklasten, nicht Polymorphismus.
Und dann wird es wieder praktisch. Jemand beklagt Desktop-Software, die langsamer sei als PCs der 90er Jahre und die Arbeit in die Cloud verlagere und die jetzt womöglich noch von Sprachmodellen erzeugt werde. Ein anderer sieht kleine Funktionen weiterhin als Performance-Falle, bekommt aber die Antwort, gute Compiler betten sie besser ein, schlimmer seien über lange Funktionen, eine habe schon über 60.000 Zeilen gesehen. Die Debatte zeigt am Ende, wie stark Dogmen und Erfahrungswerte in der Softwareentwicklung auseinanderliegen zwischen älterer Praxis und modernen Compilern.
Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir haben uns durch Apple, OpenAI und jede Menge Hacker-News-Stoff gearbeitet. Von Waymos Öffnung in Dallas bis zu der Frage, warum uns Versanddienste immer wieder reinlegen.
Genau, und wir nehmen einiges aus der Sendung mit. Die Sorge um das US-Militär, die Frage, wann Benchmarks uns wirklich noch etwas sagen und natürlich die Erkenntnis, dass sogar schicke Technik unser Bargeld nicht immer schützt. Danke fürs Zuhören, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.